Lieber Vater, wir danken dir, dass das nicht nur einfach so dahingesagt ist, dass wir in deinem Namen zusammenkommen, sondern nach deinem Wunsch, nach deinem Willen und nach deinem Auftrag, unter deinem Schutz, mit deiner Gegenwart, dein Wort erschlossen durch deinen Geist. Und wir brauchen dich. Du, der du Himmel und Erde geschaffen hast, alle Dinge längst nach dem Rat deines Willens. Du gehst auch mit jedem von uns ganz persönlich, klein, klein durch dieses Leben. Hab von Herzen Dank für diese Liebe, dein Engagement der Liebe, dein Interesse, dein dich einbringen, dein Werben, dein Ziehen, dein Mahnen. Und wir danken dir jetzt auch für diesen Tag, danken dir, dass wir in diesem Tag intensiv auf dich hören dürfen. Danken dir für diese zweite Einheit, bitten dich für Hans-Joachim Eckstein, dass du ihm Vollmacht und Weisheit gibst, dein Wort zu sagen, dass dein Geist ihn bewegt und dass du durch ihn sprichst. Wir wollen hören und wir danken dir, dass du redest. Amen.
Glaube, der erwachsen wird. Kinderglaube ist der Glaube unter den Umständen eines Kindes. Die Situation des Kindes ist zunächst eine symbiotische. Es ist Person im Zusammenhang mit der Mutter, mit dem Elternhaus, mit der Clique, von der her sich ein Jugendlicher versteht. Und das Personwerden, Individuation, dass ich Individuum werde, geschieht aus dieser Geborgenheit heraus. Und insofern bedeutet Erwachsenwerden auch ich werden, selbstständig werden. In Hinsicht auf den Glauben bedeutet das, dass selbst dann, wenn ich gläubige Eltern habe und wenn ich in einer gläubigen Umgebung gefördert werde und mich entwickle, ich die Selbstständigkeit als Erwachsener einüben soll. Wir sind selbstständige Christen. Es gibt ja diese Redewendung, die wir alle kennen: Gott hat keine Enkelinnen und Enkel, er hat nur Töchter und Söhne. Es ist ganz natürlich, dass wir durch Identifikation zum Glauben kommen und uns auch entwickeln. Und sehr vieles von dem, was dann zu meinen Fähigkeiten gehörte, habe ich natürlich bei anderen Christen abgeguckt und wurde von ihnen ermutigt: Mach das, das kannst du. Das heißt, dass wir aus der Gemeinschaft, aus dem symbiotischen Erleben der Harmonie, der Geborgenheit heraus uns entwickeln. Das ist gut, das ist auch eine Aufgabe von Gemeinde. Aber das Ziel muss sein, dass jede und jeder unmittelbar sich als Tochter und Sohn Gottes versteht. Schon im Alten Testament haben wir vom Sinai her diese Aussage des königlichen Priestertums. Im Neuen Testament 1. Petrus und Offenbarung 1, 5 und 6. Wir sind Könige und Priester, Königinnen und Priesterinnen Gottes. Das heißt, wir reden in unserer evangelischen Tradition vom allgemeinen Priestertum. Und das bedeutet nicht, dass jeder Pfarrer ist und jeder Prediger ist, jeder die gleichen Aufgaben hat, sondern ein Priester hat ja in einer Religion die Aufgabe, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Gott und Mensch sind unvermittelt und nur im Priester, nur im kultischen Handel, nur im Tempel ist eine Vermittlung von beidem möglich. Ein Mensch kann sich nicht unmittelbar Gott nähern, es bedarf des priesterlichen Vermittelns. Und da Christus unser hoher Priester ist, haben wir nur ihn, den Sohn Gottes, den Ewigen, als den Mittler und Vermittler. Aber in Christus haben wir, so beschreibt es das Neue Testament überschwänglich, ob Paulus, ob Hebräerbrief, ob Offenbarung, alle einen gleich unmittelbaren Zugang zu Gott. Das muss uns bewusst werden. Wir können große Schwestern und Brüder im Glauben haben und schätzen, aber wir können unsere Selbstständigkeit niemals delegieren. Wir können nicht sagen, das macht schon unser Gemeindeleiter für uns, sondern wir sind alle gefordert. Und da merken wir schon, dass Christsein nichts mit Dummsein zu tun hat und nicht mit Kinderglauben im Sinne von kindisch glauben, sondern Christsein macht richtig klug, weil es eine enorme Einladung ist zur Emanzipation. Nicht, begnüg dich nicht mit fremden Meinungen, begnüg dich nicht mit der Überzeugung der Gruppe, sondern in der Gemeinschaft glauben wir, aber jede unmittelbar, wir alle sind Priesterinnen und Priester, durch Christus unseren Hohepriester geadelt zu Königinnen und Königen. Und das ist auch für viele gar nicht so im Bewusstsein, unser Adel, den wir haben. Nicht durch den Sohn Gottes, den ewigen König, sind wir als kleine Schwestern und Brüder Christi alle Kronprinzessinnen und Kronprinzen. Und während in England die jetzt schon anfangen abzubröseln, nicht mit der Prinzschaft und wollen es nicht mehr so richtig sein, bei Christus haben wir allen Grund, unseren Status wertzuschätzen, nicht? Und egal, wie wir der Thronfolge sind, das spielt keine Rolle. Wir sind irgendwo Thronfolge so und so viel Milliarden bin ich irgendwo, nicht? Weil ich ja immer hinter Christus bleibe und vor mir schon Milliarden andere Christen in der Thronfolge waren. Aber wir alle sind Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes in Jesus Christus. Was für eine Selbstständigkeit, was für eine Wertschätzung. Da macht es doch Sinn, aus dem Laufstellchen rauszugehen und die Welt zu erobern. Wenn wir jetzt einen eigenen Glauben entfalten, und ich meine nicht, dass ihr jetzt alle heterodox werden müsst und Irrlehren vertreten, sondern das, was ihr glaubt, eben selbst euch erobert, dann ist die Frage, woran messe ich das und was ist mein Maßstab? Und da ist es ganz entscheidend, dass wir der Überzeugung sind, dass sich Gott offenbart hat. Also der eine Gott, der so ganz anders ist und unsichtbar im Himmel ist, er ist ja nicht unsichtbar geblieben. Er hat sich in Christus offenbart und die Offenbarung in Christus, die haben wir schwarz auf weiß in der Offenbarung des Wortes Gottes Alten und Neuen Testaments. Aber jetzt ist entscheidend, wenn wir sagen, wie stelle ich mir Gott vor? Dass ich nicht hängen bleibe, ich stelle ihn mir so vor wie einen Menschen, der mich geprägt hat. Ob Vater oder Prediger oder Mutter oder Gemeindeleiterin. Sondern, dass wir sagen, ich möchte mein Gottesbild, meine Gottesvorstellung, meinen Gottesglauben alleine messen am Evangelium von Jesus Christus. Und wann immer wir an Gott denken, kommen Gefühle und Bilder von Menschen, die uns prägten. Und das muss so sein, weil ja gesagt wird, Gott ist eine Person. Und wenn er eine Person ist, können wir uns ja nur persönlich vorstellen. Und so brauchen wir Bilder. Und so sagt ja auch schon Gott selbst in seinem Wort, ich tröste euch, wie einen seine Mutter tröstet. Ich bin barmherzig, wie ein Vater barmherzig ist. Das heißt also, um Gott zu denken, brauche ich Bilder. Ich muss aber immer wissen, das Wasser muss in die richtige Richtung laufen, nicht? Also von der Quelle zum Abfluss, nicht vom Abfluss zur Quelle, nicht? Und deshalb immer, das Bild ist menschlich, aber der Maßstab ist der göttliche. Und habe ich gute Erfahrungen mit Vater- und Mutterbildern, dann kann ich die nehmen und sagen, Herr, dann bist du ja noch viel größer. Habe ich aber negative Erfahrungen, dann muss ich mir sagen, nein, Gott ist nicht wie mein Vater, nicht wie meine Mutter, nicht wie dieser Mensch. Es sind ja nicht nur die Eltern, die uns prägen, sondern Gott ist anders. Er ist treu, er ist verlässlich, er liebt mich unbedingt, er hat mich gewollt, selbst wenn mich meine Eltern gar nicht gewollt haben. Also, erwachsen werden im Glauben bedeutet, anhand der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, wie wir sie im Wort schwarz auf weiß heute haben, obwohl wir damals nicht dabei waren, wir haben es ja hier schwarz auf weiß, da uns eben Gott zu nähern. Und das können wir als Erwachsenwerdende. Ich bin ja selbst, das ist ein wunderschönes Vorrecht, das ich sehr genieße. Ich bin Neutestamentler, das heißt, ich darf mich beruflich und bis zum Ende meines Lebens mit dem Neuen Testament beschäftigen. Und das ist aber nicht zufällig entstanden, sondern wenn ich es biografisch betrachte, dann muss ich sagen, ich bin mit 17 so neugierig geworden auf Gott und den Vater Jesu Christi, dass ich es genau wissen wollte und genauer, als ich es erfahren habe in Predigten oder gefühlt habe in meinem Alltag. Und so habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Und als ich das erste Mal aufblickte, war ich plötzlich Professor fürs Neue Testament. Nicht, weil es mich so fasziniert hat und hat mich gar nicht mehr locker gelassen. Meine Freunde behaupten heute, sie hätten schon damals gewusst, aber das sind so Legenden, die man in der Retrospektive immer hat, nicht, wenn irgendjemand wo ankommt, ich habe es schon vorher gewusst, nicht, also das ist sicherlich nicht so und ich hätte natürlich 1000 andere Berufe haben können, aber diese Entdeckung der Bibel als Offenbarung, da habe ich einen Maßstab, nicht, da kann ich Selbstständigkeit einüben und muss mich nicht aufhalten mit dem Versagen anderer Menschen. Ich nehme mit von Menschen, was mir hilft. Und wenn Menschen versagen, dann dürfen sie das. Sie sind ja nicht Gott, sie sind Menschen. Und ich sage, ich gucke wieder auf Jesus Christus. Ich möchte mich am Vater Jesu Christi. Das ist mein Maßstab. Egal, was ich erfahre und was ich fühle. Und dieses Lernen, das Erwachsenwerden, das den Glauben eigenständig jetzt sich erobern, das betrifft ganz verschiedene Gebiete. Es betrifft zunächst einmal die Realität, die Welt, meine Wirklichkeit, die ich wahrnehme. Beim Erwachsenwerden verändert sich etwas an meiner Weltsicht. Warum? Nun, wir sagten, dass Kinderglaube und Kindsein mit einfachen Gegensätzen arbeiten muss, weil eine komplexe Welt ein Kind überfordert. Und auch wenn jemand jung ist und sich orientiert und einbringen will in die Welt, dann bremst es ihn, wenn die Alten sagen, es ist alles noch viel komplizierter. Sondern als junger Mensch sagt man, was kann ich konkret tun, um die Umwelt zu retten, um Menschen zu missionieren, um diakonisch zu helfen. Und dann will ich eine klare Handlungsanweisung und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich muss es aber lernen, dass die Welt nicht so einfach ist. Und wenn oft gesagt wird, Christsein ist unvernünftig, es ist naiv, es ist für Dumme, halte ich dagegen im Gegenteil. Die biblische Sicht auf die Welt, die biblische Sicht auf die Geschichte ist von der Vernunft her viel anspruchsvoller als die meisten anderen Deutungsmodelle. Denn hier bin ich als Erwachsener und Denkender enorm gefordert. Was ist die Wirklichkeit? Es ist einerseits das, was ich glaube, Gottes Realität. Gott ist Liebe, Gott ist Leben. Er ist in seiner Herrlichkeit und er will, dass wir alle mit ihm dort in Ewigkeit sind. Und das ist kein Wunschtraum, das ist keine Utopie, sondern das ist bereits Realität. So ist das biblische Zeugnis Alten und Neuen Testaments. Gott ist bereits König. Er ist schon der Ewige. Er ist schon das Leben. Er ist schon die Güte. Er ist schon die Liebe. Ob ich es schon sehe oder nicht, unabhängig davon, es ist schon Gottes Realität. Und ich habe die Möglichkeit, an dieser Realität jetzt schon teilzuhaben, nämlich im Glauben. Ich fühle es noch nicht, ich sehe es noch nicht, aber ich habe es schon teil, ich partizipiere an dieser Realität. Das heißt, in meiner Situation mag ich gerade gemobbt werden, einsam sein, verzweifelt sein, keinen Menschen um mich herum haben. Und ich weiß aber gleichzeitig in der Realität, Gott liebt mich vollkommen. Bei ihm bin ich gewollt. Ich bin ein Wunschkind Gottes, ich bin eine Kronprinzessin, ich bin ein Kronprinz, ich bin eine Priesterin, ein Priester Gottes. Bei ihm bin ich adelig, er ist bereits real. Gleichzeitig erlaubt mir der Glaube, dass ich erwachsen wahrnehme, in dieser Welt ist nicht alles gut. In meinem Leben ist nicht alles gut. Sondern ich erfahre Ungerechtigkeit, ich sehe Krieg, ich sehe Vergänglichkeit, ich sehe Böses in dieser Welt. Und so kann ich sagen, das Erwachsensein des Glaubens besteht darin, dass ich in der Tat mit beidem leben kann. Ich muss nicht verdrängen, ich muss nicht umdeuten, ich muss den Tod nicht schön nennen, ich muss den Hass nicht Liebe nennen, ich muss die anderen Menschen mir nicht schön lügen, sondern ich kann die Welt wahrnehmen, wie sie ist. Eine Welt voller Leid, voller Ungerechtigkeit, voller Tränen und Geschrei. Ich kann auch mein eigenes Leben anschauen und muss nicht sagen, alles ist gut, sondern ich kann sagen, es ist eben nicht gut. Ich bin in einer Krise, ich bin traurig, ich bin einsam, ich bin verlassen. Ich kann die Wirklichkeit wahrnehmen, wie sie ist. Das tun andere natürlich auch und verzweifeln oder besaufen sich oder nehmen Drogen und bringen sich um oder was. Nicht? Das ist es nicht, sondern Glaube bedeutet, mit beiden Füßen auf der Erde zu stehen und mit dem Herzen schon gleichzeitig sich am Himmel zu orientieren. Glaube ist in Wahrheit schon im Alten Testament von Abraham an. Glaube ist nicht Kinderglaube, sondern der biblische Glaube ist ein erwachsener Glaube, der wie Abraham selbst schon alt ist und keine Hoffnung mehr hat und Gott sein Wort, seine Verheißung glaubt, der nicht fühlt, nicht bestätigt wird und dennoch den Trost bezieht aus Gottes Realität. Im Glauben wächst der Mensch über sich selbst hinaus, denn er ist nicht zurückgeworfen auf seine Erfahrung im Hier und Jetzt. Das ist der Kinderglaube. Ihr könnt das bei kleinen Kindern beobachten, wie die wechseln zwischen Himmel auf Erden und jetzt geht die Welt unter. Nicht? Im ersten Augenblick sind sie ganz begeistert, nicht? Und lachen dich an. Und dann kommt irgendein Wehwehchen, eine Irritation, nicht? Und dann ist das Geschrei groß. Ich erinnere mich dran, wie ich einmal einen Vortrag hielt in Aachen und dann bin ich spazieren gegangen. Auf dem Rathausplatz in Aachen stand ein kleines Mädchen, nicht? Und es schrie verzweifelt, als wollte man es abstechen, nicht? Warum? Nun, es war weggelaufen von der Bezugsperson und plötzlich ging die Welt unter, nicht? Mama, Papa waren nicht mehr da, nicht? Und wir haben uns alle ganz vorwurfsvoll angeguckt, weil wir immer sagten, wer ist denn jetzt der Vater oder Großvater, der dazugehört, nicht? Aber es fand sich irgendwie keiner. Irgendwie hat sich die Situation dann aufgelöst. Kleine Kinder, die sind ganz im Hier und Jetzt. Das ist auch ganz nett, solange das Hier und Jetzt lustig ist. Nicht? Aber sonst geht gleich die ganze Welt unter. So ist es auch bei Tieren, die leben im Hier und Jetzt. Nicht? Kühe haben keinen Adventskalender. Warum? Die leben nicht mit morgen. Nicht? Die können sich auf nichts freuen, sondern entweder haben sie was zu fressen oder sie haben Hunger. Nicht? Und insofern sind sie hier glücklich oder sie sind verzweifelt. Der Glaube ist die Kunst, und das bedeutet wirklich erwachsen sein, mit der Realität von Liebe, Leben und Licht zu leben, obwohl ich in der Kälte sitze, einsam bin und es dunkel ist. Daran zu glauben, Gott hat eine Zukunft mit mir, obwohl meine Zukunft schon längst hinter mir liegt, wie bei Abraham. Nicht er war 100, Sarah war 90 und Gott sagt, ich will euch einen Sohn schenken. Ja, einen besseren Witz kann man ja gar nicht machen. Menschlich gesehen absurd. Der Glaube ist also die Fähigkeit, die Wirklichkeit ganz differenziert wahrzunehmen. Und wenn wir heute daran leiden, dass wir als Welt so hysterisch sind und man den Eindruck hat, unsere Gesellschaft fliegt uns bald um die Ohren, dann merkt ihr erst, welche gedankliche Leistung Glauben bedeutet. Probleme zu sehen, Probleme zu differenzieren, Aporien, Ausweglosigkeiten zu benennen. Nein, es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Das zu sagen und dann aber jetzt nicht primitiv zu werden oder naiv zu werden oder regressiv zu werden und dann wieder sich irgendwie nur zu betäuben und zu belügen, sondern dann zu sagen, ich sehe die Not und ich glaube an die Lösung. Die Not haben wir schon. Die Lösung ist noch im Himmel und weil sie in Christus schon gekommen ist und er uns sein Evangelium gegeben hat, haben wir die Lösung schon schwarz auf weiß. Der Glaube wird ja immer wieder von Außenstehenden betrachtet, als wäre er naiv. Der biblische Glaube aber ist kein kindischer Glaube. Der biblische Glaube ist auch philosophisch, auch psychologisch eine enorme Leistung, dass ein Mensch seine Wirklichkeit wahrnehmen kann, alle Probleme wahrnehmen kann und zugleich den Mut nicht verliert, sondern zuversichtlich ist, ohne sich zu belügen. Ich selbst bin Rheinländer, nicht? Wir Rheinländer sind so oft überrannt worden von den Franzosen, von den Preußen und was weiß ich, was bei uns so alles vorbeikam, nicht? Die hatten nur die Lösung, wir müssen Karneval feiern, nicht? Also einmal im Jahr muss man sich hoffnungslos besaufen, sonst wird man mit der Wirklichkeit nicht fertig. Ist eine Lösung, ist aber nicht meine Lösung. Ich finde es viel besser, wenn man Franzosen und Preußen und Rheinländer und alle kennt und sagt, ich glaube dennoch. Ich weiß, dass es ein gutes Ende nimmt. Und dieses gute Ende muss ich mir nicht herbeilügen. Das wird mir versprochen. Ich glaube an Gott. Ich sage das so akzentuiert, weil ihr hier merkt, ich habe es vorhin schon angedeutet, heute sind wieder Glaubensformen im Schwange, die hier regressiv antworten. Das heißt, von der Entwicklung her zurückgehen. Da wird Glaube mehr beschworen als die heile Welt. Da wird nicht, ich suche die Gemeinschaft und im Gottesdienst möchte ich Gefühle haben. Ich habe nichts gegen Gefühle, ich mache ja selber Musik und so bin ich auch zur Musik gekommen, weil auch da das Evangelium für mich greifbar werden kann. Aber es kann keine Flucht sein. Und wir müssen immer aufpassen, auch bei unseren Gottesdiensten. Natürlich brauchen wir Bestärkung, wir brauchen Gefühle, alles ist gut, da gibt es nichts gegen zu sagen. Aber belügen wir uns, fliehen wir vor der Welt oder vergegenwärtigen wir uns die Realität Gottes und zugleich geben wir zu, wir sind noch in einem sterblichen Leib, wir sind in einer unerlösten Welt, wir haben noch nicht den Himmel auf Erden. Auch Christen werden krank und sterben. Ja, wir haben nicht die Verheißung der Unsterblichkeit, wir haben die Verheißung des ewigen Lebens. Ja, auch Christen erfahren Arbeitslosigkeit. Ja, auch Christen können es erfahren, verlassen zu werden in einer Ehe. Auch Christen können Probleme mit ihren Kindern haben oder Kinder mit ihren Eltern. Das alles kann uns auch treffen. Wir können Unfälle haben und uns fragen, warum lässt Gott das zu? Das alles kann uns treffen. Wir leben in der Wirklichkeit. Und Glauben bedeutet nicht, dass ich jemals nach der Tagesform oder der Tageserfahrung glückselig bin oder verzweifelt, sondern Glauben bedeutet, ob ich bestätigt werde oder angefochten, ob es gut geht oder schlecht. Ich halte fest an der Quelle. Ich verstehe mich von Gott her. Die Welterfahrung ist eine differenzierte für den erwachsenen Christen. Er weiß, um die geglaubte Realität ist alles schon da. Das neue Jerusalem ist schon da. Wie ist schon da? Kommt doch erst. Ja, für dich kommt's. Im Himmel ist es schon. Deine himmlischen Gewänder, die ewig tragen wirst, die hängen alle schon dort oben im himmlischen Schrank mit deinem Namensschild, damit die Engel dann bei der Wiederkunft Christi nicht so lange gucken müssen, nicht? Also alles schon vorhanden. Du siehst es nur noch nicht. Aber würden wir mehr mit dieser Realität leben, dann würden wir im Glauben über uns hinaus wachsen, nämlich über unsere Wirklichkeit und würden seine Realität schon wahrnehmen. Das Zweite. Ein erwachsener Glaube bekommt ein neues Selbstverhältnis. Das erste war die Welt, die Wirklichkeit. Das zweite ist das Verhältnis zu mir selbst. Wer bin ich? Wer bin ich? Unser Leben lang beschäftigt uns diese Frage. Deshalb nämlich, weil wir ja, wie wir gesagt haben, auf diesen Weg berufen sind, geschickt sind, Individuum, Persönlichkeit, ich zu sein. Normalerweise machen wir unser Selbstbewusstsein abhängig von unseren Erfahrungen, unserem Ergehen und unseren Möglichkeiten. Wenn uns Dinge gelingen, wenn uns Menschen bestätigen, wenn alles gut läuft und wir uns wohlfühlen, dann haben wir ein großes Selbstbewusstsein. Wenn die Dinge misslingen, wenn Menschen mich komisch anmachen, wenn ich mit mir selbst im Widerspruch bin, dann geht es mir schlecht. Und Frauen haben durch die kulturelle Geschichte, die wir hatten, ja eine große Leidensfähigkeit entwickelt. Insofern haben die ja schon manches durchgestanden. Und ich habe den Eindruck, wir Männer tun uns mit dem Selbst immer noch mal schwerer, weil wir, was ich bei Männertagen sonst nur verrate, aber jetzt sind wir schon mal zusammen, nicht? Da muss ich es auch verraten. Wir Männer haben so die Eigenart, ob angeboren von Adam oder kulturell bedingt, wir schwanken immer etwas zwischen Allmachtsfantasien und absoluten Ohnmachtsgefühlen, nicht? Also entweder wir meinen, wir müssten die ganze Welt retten und wir wären die Tollsten und wir kämpfen darum, immer besser zu sein als andere. Und wenn uns was misslingt, dann müssen uns zu Hause alle trösten. Also die Frau, die Kinder und die Katze kommt dann auch und schnuckelt doch an, weil sie den Eindruck hat, der Held ist gestorben, nicht? Und der Hund leckt doch die Träne beim Vater ab, nicht? Jetzt geht die Welt unter. Ich bin doch nicht Gott. Welche Enttäuschung, nicht? Nicht einmal meine Kinder erleben mich als Gottvater, nicht? Das heißt, wir haben ständig mit diesen Ich-Gefühlen zu tun. Und wenn wir es ernst nehmen, füllen wir unser ganzes Leben eigentlich immer mit uns selbst. Wie kann ich gelten? Wie komme ich weiter? Wie fühle ich mich wohl? Was kann ich verändern, damit es mir noch besser geht? Wie komme ich besser an? All diese Dinge beschäftigen uns. Wir sind unser Leben lang mit uns selbst beschäftigt. Das war im Bauch eurer Mutter noch legitim, dass ihr warm, geborgen, in Flüssigkeit, am Daumen lutschend, ganz in euch verkrümmt wart. Nicht, manchmal geht ihr heute noch ins Thermalbad, seid ehrlich, um das nochmal zu erinnern, nicht? Also so ganz geborgen im warmen Wasser zu liegen, ganz bei euch selbst. Man kann dann auch noch die Luft anhalten und unter Wasser gehen, nicht? Dann erinnert mich an die selige Zeit, als man nicht mehr atmen musste, nicht? Alles wurde von der Mutter gemacht, nicht? Nicht? Das ist damals okay gewesen. Aber der Punkt ist, wir sollten heute weiterkommen. Wir sollten nicht in uns selbst verkrümmt sein, mit uns selbst beschäftigt. Das ist das langweiligste Thema. Jetzt kennt ihr mich ja nicht als einen gesetzlichen Gerichtsprediger. Ich sage nicht, das darfst du nicht, sei endlich erwachsen. Also so, als würde ich einem Erwachsenen sagen, bah, 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 du darfst nicht am Daumen lutschen. Sondern es ist anders. Wir brauchen es nicht mehr als Christen. Wir brauchen es nicht mehr. Dass wir von Gott so sehr geliebt sind, dass wir von Gott gewollt sind, dass jede und jeder von uns einmalig ist bei Gott, das ist Grund genug dafür, dass wir uns nicht mehr mit uns selbst beschäftigen müssen. Also es geht nicht darum zu sagen, du darfst als Christ nicht an dich selbst denken, sondern wenn immer du merkst, ich habe eine Selbstproblematik, ich bin gekränkt, weil andere mich nicht wertschätzen oder ich ärgere mich über mich selbst, weil ich einen Blödsinn gemacht habe. Noch neulich ist mir so eine kleine Panne passiert, da habe ich gesagt, wäre es doch meiner Frau passiert, hätte ich ihr schneller verziehen, nicht? Wir mögen das nicht, wenn wir ertappt werden bei irgendeiner Blödheit, nicht? Was immer sind wir mit uns selbst beschäftigt. Wüssten wir aber, dass Gott uns vollkommen liebt mit all unseren dämlichen Fehlern und er kennt, glaub mir, es ein paar mehr als du. Nicht, du kannst alle deine Fehler mal 1000 nehmen und Gott kennt immer noch ein paar mehr an dir. Und ich weiß nicht, warum, er liebt dich trotzdem. So vollkommen, dass Vater und Sohn sich einig waren, um deinetwillen auf die Welt zu kommen. Der von Gott geliebte, der durch Christus geadelte Mensch, er muss nicht wie ein kleines Kind sich in sich selbst krümmen und am Daumen lutschen. Er traut sich raus in die kalte, dunkle Welt und sagt, Welt, wo bist du? Ich suche meine Aufgabe, die Gott mir gibt. Ich werde von mir selbst erlöst. Und das ist die spannende Sache. Mir ist es ganz wichtig, das so rum zu sagen vom Evangelium her. Wenn du einem sagst, der ein Essensproblem hat, du hast ein Essensproblem, dann wird er nicht weniger Essensproblem haben, sondern dann wird er umso mehr Essensprobleme haben. Und wir wissen ja, das kann in zwei Richtungen gehen, nicht? Beim einen wird es immer mehr was auf die Waage kommen, beim anderen immer weniger. Und irgendwann zeigt die Waage dann ins Minus, nicht? Also, egal. Wenn du irgendeinem sagst, du bist ehrgeizig, das musst du einstellen, ja, dann wird er noch verzweifelter sein. Wenn du einem sagst, du bist depressiv und das liegt nur daran, dass du Aggression nach innen richtest, reiß dich zusammen. Ja, das hilft ihm ja nicht. Es wird immer schlimmer. Das heißt, Probleme zu benennen, bringt keinen Menschen über sich hinaus, sondern du musst deutlich machen, so wie du bist und wie du an dir leidest und das, was dir nicht an dir gefällt, all das ist eingeschlossen in Gottes Liebe. Und was immer daran Schuld ist und objektive Schuld und Sünde, das hat Christus schon vor 2000 Jahren getragen. Da gab es dich noch gar nicht. Nicht. Also die Sünden, die du noch gar nicht tun konntest, weil es dich noch gar nicht gab, schon die hat er getragen. Er liebt dich vollkommen. Christus ist für dich genug. Er ist deine Weisheit, er ist deine Gerechtigkeit, er ist deine Heiligung, er ist deine Erlösung in Person. Du kannst dich getrost vergessen, weil du Christus siehst und in ihm geborgen bist. Es geht also nicht um ein selbstvergessenes Handeln, sondern um ein Christusgewisses Handeln, das mich frei macht von der Selbstbeschäftigung, dass ich alles nur tue, positiv oder negativ, um mich zu bestätigen, um mich zu bestrafen und all das andere. Und wenn du da genau hinschaust, merkst du, wie viel verkrampften Glauben und wie viel verkrampfte Frömmigkeit es gibt. Denn es waren gerade die Religionen, die die Selbstkonflikte immer wieder zum Thema der Frömmigkeit machte. Also ich muss mich selber geißeln, ich muss mich klein machen, ich muss den unteren Weg gehen, ich muss fasten und zwar nicht, weil es gesund ist, sondern um mich selbst zu bestrafen. Nur wenn es mir schlecht geht, geht es mir gut. Nicht, als könnten wir uns selbst erlösen. Nicht auch Demut kann eine Form der Eitelkeit sein, wenn ich damit meine jetzt, ich könnte mich selbst bestrafen und Gott gefälliger sein. In Christus haben wir alles. Ein Christ muss sich nicht mehr mit sich selbst beschäftigen. Du magst in den Spiegel schauen und sagen, es ist nichts anzuschauen, was ich da sehe. Und dann sage ich dir, aber Christus gefällt es. Und wenn es ihm gefällt, sei nicht so geschmacklos, ihm seinen Geschmack auch noch schlecht zu machen. Nicht, wenn er dich liebt, dann widersprich ihm nicht. Das wäre unartig, nicht? Denn er ist dein Herr. Er gebietet und du hast zu folgen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir müssten praktisch als drittes Gebot neben Gottesliebe und Nächstenliebe die Selbstliebe einführen. Das ist schon wieder so ein bisschen daneben gerutscht, nicht? Das ist schon wieder so selbstgefällig. Aber was die Leute meinen, die von Selbstliebe reden und diesem Gebot, das hat schon einen Funken Wahrheit. Nämlich, ich akzeptiere mich. Ich erlaube Gott, mich zu lieben. Wenn er sagt, Hans-Joachim, du bist mir recht, wer bin ich als Mensch, dass ich ihm widerspreche? Und ich weiß, ich bin es ja nicht um meiner selbst willen, sondern aus seiner Liebe, aus seiner Güte und um Christi willen bin ich ihm recht. Und alles, was noch nicht richtig an mir ist, das wird in einer Sekunde bewältigt werden, wenn ich vor Gott stehe, wenn ich vor Christus stehe und er mich vollkommen macht. Wirklichkeitsverständnis, Selbstverständnis und drittens, überraschend, die Gottesvorstellung. Die Gottesvorstellung. Das Gottesbild. Wer ist eigentlich Gott für mich? Wir kommen aus dem Kinderglauben und deshalb ist Gott zunächst einmal für uns ein Vater, wie ein Säugling Vater und Mutter sieht und erfährt. Es ist ein in jeder Hinsicht ungleiches Verhältnis, denn Gott ist ja der Ewige und ich bin ein Vergänglicher. Aber es ist auch darin ungleich, dass ich immer als der Bittende, der Fordernde komme und ich immer die Probleme und Anfechtungen habe und Gott immer der Gebende ist. Geht mal kritisch auf die Gebete eurer letzten Monate. Wie oft seid ihr im Gebet zu Gott gekommen, weil ihr ein Anliegen hattet? Wie oft haben wir Gott gebeten? Wie oft sind wir ins Gebet gegangen, weil wir ein Problem haben, wir eine Bitte haben? Und er derjenige ist, der jetzt eine Lösung, eine Antwort bringen muss. Und selbst wenn wir uns treffen, um einen Lobpreisgottesdienst zu machen, wie oft sind wir eigentlich in einen Lobgottesdienst gegangen, um wirklich Gott zu loben? Und wie oft erwischen wir uns dabei, dass wir Gott loben, weil es uns dann besser geht? Weil wir uns gut dabei fühlen, weil wir die Stimmung genießen, weil das so erbaulich ist. Dann sind unsere Lieder natürlich immer noch Gottes Lob. Aber wir sind ein bisschen bei uns selbst. Erwachsen werden wir im Glauben, wenn wir kapieren, Gott ist nicht nur der, der immer gibt, der, von dem ich immer bitte. Er ist doch selbst eine Person. Und als Gott, was ist er für eine Person? Die, die mich öfters hören, kennen dieses Beispiel schon, weil es für mich ein so grundlegendes war, dass ich mich erinnere, stundenlang betend ganz früh am Morgen über die Äcker gegangen zu sein, da an Schrebergärten vorbei, und habe gebetet, weil ich in letzter Zeit eben nichts mehr erfahren habe. Die Realität Gottes war mir nicht mehr klar. Und ich habe bei Christus und bei Gott und beim Heiligen Geist geklagt und habe gesagt, wie soll ich denn predigen? Ich habe damals schon gepredigt, ich war Student, aber habe schon gepredigt. Wie soll ich denn predigen, wenn ich es selbst nicht mehr fühle und erlebe? Ich habe den Eindruck, ich erzähle den Leuten was und erfahre es ja selber nicht mehr. Und ich weiß nicht, gefühlt waren es Stunden, die ich den Himmel belämmert habe mit meinen Bitten. Jetzt erhör mich doch, es ist doch gar nicht um meinetwillen, es ist doch der Dienst, es ist doch letztlich für dich, lass mich dich doch wieder sehen. Und irgendwann einmal blieb ich stehen und wurde erwachsen. Und da habe ich mir gesagt, Hans-Joachim, was soll denn der Himmel von dir denken? Du rennst jetzt hier unten stundenlang rum und heulst dem Himmel die Ohren voll. Die Engel halten sich schon die Flügel vor die Ohren. Und wann, bitteschön, bleibst du stehen und drehst das Ding mal um? Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus Christus, entschuldige, ich habe dich die ganze Zeit überhaupt nicht gefragt, wie es dir geht. So wie ein Ehemann, der nach Hause kommt und 3 Stunden lang seine Frau beschwätzt und nicht einmal fragt, ja, was war mit dir, was war mit den Kindern, wie geht es dir? Spielt gar keine Rolle, er ist ja so voll mit Problemen, nicht? Dann bedeutet Ehe einfach nur, ich denke an mich. So habe ich mit Gott gebetet. Und dann habe ich es gedreht und habe gesagt, Herr Jesus Christus, Entschuldigung, dich kriege ich nicht dazu zu reden. Wenn du wolltest, könntest du es ja tun. Ich sehe dich nicht, ich fühle dich nicht. Aber ich weiß, weil du Gott bist, du hörst mich die ganze Zeit schon. Also nutze ich die Gelegenheit, die Telefonverbindung besteht nur in eine Richtung. Jetzt sage ich dir was und jetzt frage ich dich und jetzt lasse ich dich zur Geltung kommen. Und dann habe ich die ganze Zeit nur gefragt, Christus, was denkst du denn über die Welt? Was denkst du über die Menschen? Wie geht es dir eigentlich zurzeit? Und wisst ihr, was sich einstellte? Es stellte sich die Glückseligkeit ein, um die ich vorher stundenlang gebeten hatte. Nicht bei mir selbst zu sein, sondern ganz bei Gott. Nicht an mich selbst zu denken, sondern an andere Menschen. Das nämlich ist Himmel. Reich Gottes bedeutet, sich selbst gar nicht mehr denken zu müssen, weil man geborgen ist im Du und im Wir. Ganz bei mir, indem ich ganz bei Gott war. Das heißt also, dass ich ein neues Gottesverhältnis bekomme. Angedeutet habe ich schon, wir denken Gottes Kinder immer in Analogie zu Kleinkindern. Nicht? Wir sind Kinder Gottes. Und wenn man erwachsen wird, dann will man nicht mehr Kind sein, man will ja Erwachsener sein. Es ist aber ja abgeleitet, unsere Gotteskindschaft, von der Gottessohnschaft Jesu Christi. Wenn im Neuen Testament von Jesus Christus die Rede ist, dann von dem Sohn Gottes, der den Vater fragt, was ist dein Wille, was ist dein Auftrag, was ist dein Wunsch? Für dich, Vater, bin ich in dieser Welt. Was willst du durch mich tun? Jesus hat sich immer von seinem Vater her verstanden. Und als der Vater sagte, ich sehe die Welt, sie ist meine Schöpfung, ich liebe sie, aber sie ist vor mir davongelaufen und sie rennt in ihr Unglück, in die Einsamkeit, in die ewige Trennung von mir, in den ewigen Tod. Dann hat der Sohn nicht gesagt, tja, das ist dein Problem, Vater, sondern er hat gesagt, Vater, hier bin ich, sende mich. Unser Gottesbild ist, dass wir erwachsen werden. Nicht, dass wir Gott werden, das ist schon wieder so eine fatale Ich-Fantasie, sondern dass wir kapieren, wir sind erwachsene Partnerinnen und Partner. Und deshalb müssen wir nicht immer nur klagen, Gott, warum machst du denn nichts? Sondern wir können fragen, Herr, willst du mich gebrauchen, um in dieser Welt etwas zu ändern? Du bekommst ein vollkommen neues Selbstwertgefühl, wenn du verstehst, dass Gott dich ernst nehmen will und einbeziehen will. Dass er in dir eine erwachsene Tochter, einen erwachsenen Sohn sieht. Ich habe mich, und ich bin nicht der Einzige, schon oft gefragt, warum sich Gott das angetan hat. Dass er nicht Engel sandte, sondern Propheten, Apostel und heute uns. Es wäre so viel einfacher, er würde zu jedem Gottesdienst einfach einen Engel schicken. Er hat Myriaden, Zehntausende von Engeln. Es würde für alle Gemeinden in der ganzen Welt reichen. Er müsste nur so machen und überall würde ein Engel stehen und würde erzählen, wie der Himmel ist. Und die wissen es ja, die sehen ja jeden Tag. Aber Gott gefällt es, uns zu gebrauchen. Das heißt, er hebt uns hoch. Natürlich nicht auf seine Ebene, dass wir Gott wären. Nein, wir sind ja Mensch. Aber als seine Geschöpfe sollen wir sein Ebenbild sein, sein Gegenüber. Wir sollen Bezugsperson für ihn sein und er will unsere Bezugsperson sein. Was für ein Adel ist das denn? Dann sehe ich Gott auf eine ganz andere Weise. Warum lieben wir Gott? Wir lieben Gott um des Vorteils willen, den wir durch ihn haben. Wir sind zum Glauben gekommen an Gott, die wenigsten von uns, weil sie sagten, ich habe erkannt, dass Gott Gott ist und ob ich dafür sterben muss oder nicht, ich glaube an ihn einfach, weil er Gott ist. Bei den meisten von uns, bei mir selber jedenfalls, war die Verheißung des ewigen Lebens, des Geliebtseins, der Gemeinschaft mit anderen, das war das, was es attraktiv machte. Aber wann dringen wir durch zu dem Glauben an Gott selbst? Man kann das sehr schön sich als Testfrage vergegenwärtigen. Wenn meine Ehe so wäre, wie mein Glaube am Anfang war, wäre es eine gute Ehe oder wäre es eine schlechte? Ich muss sagen, es wäre eine unreife Ehe. Denn dann müsste ich sagen, ich liebe meine Frau, weil ich nur Vorteile davon habe. Sie hat keine eigene Meinung, sie stellt keine Ansprüche. Ich reduziere das Ganze auf meine Bedürfnisse und das ist sehr praktisch. Es ist praktisch, verheiratet zu sein, sodass wenn die Frau immer bereit ist, alle meine Wünsche zu erfüllen und nie einen eigenen Wunsch hat. Das wäre eine sehr schräge Ehe. Ich weiß, das gibt es, nicht, aber da muss man dann auch mal einen Tag machen. Nicht? Also erwachsen werden in der Ehe wäre dann ein weiterer Studientag. Nicht? Das wäre absurd. Aber denk das mal selbstkritisch. Und jetzt hier wiederum nicht, ich komme nicht mit dem Gerichtsfinger, was machst du da, was hast du für eine egoistische Gottesbeziehung, sondern um euch deutlich zu machen, wie schön wäre es, wenn wir Gott als die Liebe und das Leben entdecken würden, um seiner selbst willen. Ich möchte es an zwei Beispielen deutlich machen, die das uns sehr schön vor Augen führen. Das erste Beispiel ist Psalm 73. Er beginnt ganz traurig, weil hier ein Beter genau an dem leidet, was wir bisher beschrieben haben. Er schaut in diese Welt, Psalm 73, und sagt, ich glaube doch, damit es mir besser geht. Ich bin gerecht, weil ich die Hoffnung habe, dass dann Gott auch gerecht ist und er mir meine Gerechtigkeit belohnt. Ich bin der Überzeugung, wenn ich alles richtig mache, dann werde ich auch richtig dafür belohnt. So glaube ich doch. Und wir finden im Alten Testament, in den Psalmen, oft auch diese Erwartung. Nicht, dass der Gerechte Gerechtigkeit erfährt und dass der Gottes Gebote erfüllt, auch Leben erfährt und langes, erfüllendes Leben in dieser Zeit. Das ist doch die Erwartung. Und jetzt ist das Spannende, dass die Brechung dieser Erwartung, die Problematisierung nicht erst im Neuen Testament kommt, sondern mit Hiob ganz grundlegend und in vielen Psalmen innerhalb des Alten Testamentes bereits und der Frömmigkeit. Er sagt, die Gottlosen, Vers 12, die sind glücklich in der Welt und die werden reich. Und sie spotten, wie sollte es Gott wissen, wie sollte der Höchste etwas merken, wenn ich Unrecht tue. Also, ich schaue in die Wirklichkeit der Welt und muss feststellen, die Gewalttätigen, die Ungerechten, die Unverschämten, die kommen am weitesten, die setzen sich durch. Und ich bin doch eigentlich fromm und denke, das darf doch nicht umsonst sein. Und so sagt er in 13, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Er sagt, ich bin schier zu Tier geworden in der Verzweiflung über die Wirklichkeit. Geht Glauben immer auf? Geht es immer auf, wenn du das Richtige tust? Wirst du immer belohnt? Wird es dir besser gehen? Kommst du im Beruf weiter? Hast du mehr Freunde? Wirst du reicher werden? Bist du gesünder, wenn du glaubst? Anteile davon stimmen immer. Ja, es stimmt, wenn jemand erlöst lebt, erwachsen lebt, hat er auch eine Chance, grundsätzlich gesünder zu sein. Aber es kann sein, dass du da beim Joggen vom Baum getroffen wirst und dann hilft das ganze Joggen nicht mehr, wenn dich plötzlich der Baum trifft. Es geht nicht auf in dieser Welt. Was soll ich jetzt machen? Mein Kinderglaube ist zerschlagen. Der Glaube des Psalmisten ist erschüttert. Weil er eigentlich doch dachte, es gibt eine Pyramide. Ganz oben ist Gott und er wacht drüber, dass es in dieser Welt richtig geht. Und wenn einer was falsch macht, kriegt er ein paar auf die Finger, macht einer es richtig, dann wird er belohnt. Aber so geht es nicht in dieser Welt. Gott ist gut, er ist gerecht. Aber in dieser Weltwirklichkeit sind gerade die Gerechten oft die Verfolgten. Und den Christen geht es gerade zur Zeit, ja weltweit in der Verfolgung viel schlechter, als wenn sie nicht glauben würden. Viele leiden nicht nur trotz des Glaubens, sondern gerade wegen des Glaubens. Da war ich wie ein Narr, Vers 22, und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Und jetzt kommen diese wunderbaren Verse, die man in diesen Kontext einordnen muss, um die Bedeutung zu kapieren. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an, in deine Herrlichkeit auf, steht ursprünglich. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Was ist hier passiert? Der Beter dringt zu Gott selbst durch. Bisher hat er geglaubt wegen des Vorteils, den er davon hat. Wegen der Gerechtigkeit, die er erfährt, wegen der Belohnung, die er erfährt. Deshalb hat er sein Herz rein gehalten. Und er merkt, so geht es nicht auf, sondern es kann gerade umgekehrt sein. Innerhalb dieser Welt, dieses Lebens, dieser Geschichte, kann es sein, dass ich weniger sehe, weniger erfahre, ja sogar Leid habe. Dennoch bleibe ich bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wen hätte ich im Himmel außer dir? Und wen auf der Erde? Ein erwachsener Glaube durchdringt die Geschenke, die Belohnung, die Hoffnung, die Gefühle und er wendet sich Gott selbst zu. So auch im Psalm 63 dieser selbe Gedanke. Die Sehnsucht eines Beters im Psalm 63, der Gott endlich sehen will, erfahren will, fühlen will und jetzt nicht oberflächlich fühlen, sondern er sehnt sich nach seiner Realität. Er möchte mit seiner Wirklichkeit leben, so wie ich damals auf den Äckern ja auch nicht nur Gefühle wollte, sondern die Gottesschau, dass man das Heil, das Leben wieder sieht, das Licht wieder sehen kann. Und dann sagt er in Vers 4, 63 Vers 4, deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. In beiden Fällen bringen Asaf und David durch zu Gott. Deine Güte ist besser als Leben bedeutet, Güte Chesed, die Gewährung von Gemeinschaft, das Schenken von Liebe, das Eröffnen von Beziehung. Und er sagt, wichtiger noch als all deine Geschenke, Gott, bist du mir selbst. Du bist der, an den will ich denken, wenn ich nachts einschlafe. Wenn ich wach liege, sollst du das sein, woran ich denke. Und wenn ich aufstehe mit dem Gedanken an dich und deine Liebe. Der erwachsene Glaube ist ganz bei Gott. Und zwar bei Gott um seiner selbst willen. Das war schließlich auch die Wende bei Hiob. Ihr könnt das ganze Buch Hiob lesen, nur Fragen. Und alle klassischen frommen Theologien und Antworten, alle Philosophie, alles zerbricht. Und Hiob sagt, das trägt alles nicht. Ihr mit eurem Kinderglauben, mit eurer Rationalisierung, mit eurer Vernünftelei. Ich liege hier in Krankheit. Ich habe meine Familie verloren. Ich habe mich doch um Gott bemüht. Und dennoch erfahre ich eine Wirklichkeit. Das Leben lohnt sich nicht. Wäre ich doch nie geboren worden. Und dann begegnet ihm Gott. Aber lest es nach. Nicht etwa im Evangelium. Er begegnet ihm einfach in seiner Größe. Als herrlicher Herr. Als herrlicher Schöpfer. Und angesichts dieser Größe bekommt Hiob plötzlich ein neues Selbstverhältnis. Ich bin nur ein Mensch und Gott ist Gott. Das Geschöpf findet seine Rolle. Tief bewegt hat mich die Erzählung von einem Todkranken, von dem gesagt wurde, er hat in seiner Verzweiflung in dieser Krebserkrankung zum Tode hin. Er hat eine Wende gefunden. Er war versöhnt und plötzlich guckte er verklärt. Und die Wende war nicht, dass er gesund wurde, sondern die Wende war, dass er sagte, du, Gott, bist mein Herr. Als mein Herr bist du mein Arzt. Aber ich bin nicht der Herr. Ich sage nicht, was passieren muss. Das sagst du. Du weißt es in deiner Weisheit, du weißt es in deiner Liebe. Du bist mein Herr, ich bin dein Mensch. In der Gottesbegegnung findet der Mensch zu sich selbst. Zu sich selbst nicht in seiner Vergänglichkeit, sondern zu sich selbst als einem gewollten, erschaffenen, geliebten, trotz all seiner Vergänglichkeit, zu sich selbst nicht in Verklärung seiner Möglichkeiten, sondern in der Bescheidenheit, Gott ist alles. Ohne ihn wäre ich vergänglich und nichts. Aber in seiner Liebe als Ebenbild Gottes werde ich niemals mehr sterben. Leib und Seele mögen verschmachten, aber du, Gott, bist alleteil mein Erbteil. Und Psalm 73 heißt es wörtlich, was unsere Übersetzungen nicht wiedergeben: Am Ende wirst du mich in deine Herrlichkeit aufnehmen. Denn hier steht der Fachbegriff für Entrückung, wie wir es bei Elia und vorher bei Henoch haben. Am Ende nimmst du mich in deine Realität auf. Der erwachsene Glaube wächst über sich selbst hinaus. Er wächst über sich selbst hinaus im Glauben. Er ist nicht beschränkt auf Gefühl und Erfahrung. Er lebt aus der Realität. Das ist ein Hinauswachsen über mich. Ich mag mich heute elend fühlen, aber ich schaue auf den Himmel. Ich verstehe mich von Gott her, der unvergänglich ist. Er wächst über sich selbst hinaus in der Hoffnung. Denn ich kann in der Gegenwart schon die endgültige Erlösung greifen. Ich bin nicht begrenzt auf mein Hier und Jetzt. Ich lebe ganz im Hier und Jetzt, aber verstehe mich nicht von da. Das Kommende ist das Eigentliche. Mein Leben läuft an. Das Schönste liegt noch vor mir. Ich wachse über mich hinaus. Und Glaube, Hoffnung und Liebe. In der Liebe wächst der Mensch über sich selbst hinaus. Denn er bleibt nicht bei sich selbst verkrümmt im warmen Wasser liegen und nuckelt an seinem eigenen Daumen. Sondern er traut sich in der Geburt raus in die Welt, in die kalte Welt und sucht das Du. Er wird Du-fähig, er wird Wir-fähig. Der erwachsene Glaube ist ein Glaube, der über sich selbst hinauswächst. In Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ab und zu trinkt auch der erwachsene Glaube Kaffee und isst ein Stück Kuchen. Dankeschön. Ich werde gerade eingeladen, ein Gebet mit uns zu sprechen, was ich sehr gerne tue. Lieber himmlischer Vater, oft macht uns Neues Angst, Herausforderungen, Anfechtungen, Verfremdungen irritieren uns und wir schrecken zurück. Und wenn wir uns überfordert fühlen, dann krümmen wir uns in uns und wir wollen nicht weiter. Wir scheuen zurück. Aber du schaffst es in deiner Liebe, in deiner Herrlichkeit. Du schaffst es in deiner Güte und Barmherzigkeit, nicht einfach nur unseren wunden Punkt anzusprechen, sondern immer von dir als dem Du, von deinem Evangelium als der guten Nachricht, von deiner Liebe als die Antwort auf unser Problem her, uns ins Licht zu locken. Und so danken wir dir über alles, über die Sendung, für die Sendung deines Sohnes. Wir danken dir dafür, dass du ihn gesandt hast und mit ihm das Evangelium, das du den ersten Frauen und Männern aufgetragen hast durch deinen Sohn am Auferstehungstag. Dass wir es heute in unserer persönlichen Einsamkeit, in der schrecklichen Weltwirklichkeit schwarz auf weiß haben. Es gibt dich, es gibt deine Liebe, es gibt dein Leben. Und sie alle gelten uns, egal wie wir uns gerade fühlen, was unsere Probleme sind, wie unsere Wirklichkeit ist. Du schenkst uns in der Offenbarung deiner Liebe einen neuen Blick auf uns selbst. Wie viele Probleme erübrigen sich, sehen wir sie im Blick deiner Liebe. Und du gibst uns die Kraft, nicht nur uns zu sehen, sondern über uns hinauszuwachsen, in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und als deine Ebenbilder dürfen wir sogar Partner werden. Du willst uns gebrauchen, um dein Zeugnis von Glaube, Liebe und Hoffnung in diese Welt zu reflektieren. Herr, wir danken dir. Es ist so schön, mit dir erwachsen zu werden, über uns hinauszuwachsen. Und dazu bitten wir dich herzlich. Du siehst, wo jede und jeder von uns unsere wunden Punkte haben. Die dunklen Kammern, die unbewältigten Probleme, verdrängte Erinnerungen, all das, was uns noch einschränkt und belastet wie Ballast. Und wir bitten dich herzlich, Herr, lock uns heraus. Lass uns nicht kindisch reagieren, sondern aufstehen auf dein Wort hin und dir nachfolgen. Amen.